Was für eine tolle Anbetungszeit. Und ich sage immer, wie kommt man da jetzt raus aus so einer Anbetungszeit? Und mein Rat ist, wir bleiben einfach drin in der Anbetung. Auch wenn wir das Wort Gottes jetzt hören, dass wir in dieser Haltung bleiben und dass wir auch in dieser Heiligkeit ganz bewusst das aufnehmen, was Gott vorbereitet hat heute Morgen. Ja, ich bin ein Fan von kurzen, prägnanten Aussagen. Und ich glaube, die prägnanteste und die kürzeste und die beste Aussage ever hat Jesus selber gemacht. Es ist vollbracht. Jetzt können wir eigentlich nach Hause gehen. Es ist vollbracht. Aber auch in der Gesellschaft, weil unsere Tochter als Grafikdesignerin da ein bisschen so ein Faible hat, da schauen wir immer nach Aussagen und die uns so ansprechen, und manches Mal bewegt der Heilige Geist auch durch solche Slogans in der Gesellschaft etwas. Jetzt habe ich gehört, dass anscheinend Predigten und auch die Dekos so in den Gemeinden zu frauenlastig wären und die Männer ein bisschen sich unterbeachtet fühlen. Deshalb habe ich mal zwei Slogans für Männer dabei, okay? Also der erste Slogan ist: Bitte ein Bit. Also ich habe noch nie einen Bitburger getrunken, obwohl der Gebietsbeauftragte von Baden-Württemberg unser Nachbar ist. Aber ich sehe es jeden Tag in seinem Auto: Bitte ein Bit. Und dann, wer erkennt es? Furchtlos und treu. VfB Stuttgart. Auch für die Männer. Jetzt, liebe Frauen, könnt ihr euch wieder einklinken. Vor kurzem fuhr ich einem DHL-Zustellungsfahrzeug hinten rein. Und da hätte ich das gar nicht vermutet, dass da sowas draufsteht. Also für mich ist so Post und alles so ein Zulieferer ein bisschen verstaubt. Und da stand doch: Delivering Excellence. Das kann ich jetzt gar nicht übersetzen, das geht gar nicht, oder? Delivering Excellence. Und dann mit unserer Tochter zusammen sah ich ein ganz altes Werbeplakat von Nokia, die ja ein bisschen auch zu kämpfen haben gerade wirtschaftlich. Und da stand drauf: Connecting People. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir: Wow, Connecting People. Und dann sagte ich so zu meinen Kids: Und es könnte sein, dass ich in hohem Alter noch mal eine Gemeinde gründe. Das wäre mein Gemeindename: Connect Church. Connecting People, Connecting with God and Connecting with the World. Also Menschen miteinander in Verbindung bringen und dann das Allerwichtigste: Menschen mit Gott in Verbindung bringen und dann auch Menschen wieder befähigen, in der Welt in Verbindung zu sein, mit der Welt in Verbindung zu sein. Connecting with God. Heute ist es ja sehr modern, dass man Followers hat. Wisst ihr das? Also auch in Amerika sagt man: Ich bin ein Follower von Jesus. Ich weiß gar nicht, ob Jesus Followers wollte. Also in dem Sinn. Ich habe 3 Milliarden Followers. Ja, bringt das was, wenn man Followers hat? Jesus wollte eigentlich Connectors. Folgt mir nach, also seid Followers. Ich möchte euch zu Menschen machen, die andere mit mir in Verbindung bringen. Damals der alte vielleicht Begriff Menschen, Fischer. Ja, das war halt auf ihren Kontext, aber eigentlich meinte er: Ich möchte euch zu Menschen machen, die andere mit mir in Verbindung bringen. Wisst ihr, es gibt nichts Kostbareres auf dieser Welt, wenn jemand eine persönliche Begegnung mit Gott hat. Das kann man durch nichts irgendwie wettmachen. Und ich habe ein Gebet, das ich schon seit über 25 Jahren bete, jeden Sonntagmorgen. Und das habe ich übernommen von einem Pastor in Denkendorf, der mein Pastor war in meiner Jugendzeit, Walter Kreiner, der vor 2 Wochen verstorben ist. Und der hat jeden Sonntagmorgen, wenn ich früher kam im Lobpreis, hat er die Stühle gesegnet. Und ich dachte: Ja, sag mal, was macht der da eigentlich? Bis ich mal genauer hingehört habe und er hat gesagt: Herr, ich bitte dich für jeden einzelnen Stuhl, wo jemand Platz nimmt oder der auch leer ist, dass er gesegnet ist von dir. Und wenn jemand auf diesem Stuhl Platz nimmt, dass er eine Begegnung mit dir hat. Und das habe ich übernommen und ich habe dann gebetet, Herr, wann immer ich predige, jeder Sonntag oder wann es ist, Mittwochabends, lass jeden Tag, an dem ich predige, wenigstens eine Person eine tiefe Begegnung mit dir erfahren. Und ich habe nicht die Zeit, ich erzähle euch zwei am Anfang und am Schluss ein Zeugnis, Berichte, wo Personen auf mich zugekommen sind, wo Gott mein Gebet erhört hat, dass sie eine tiefe Begegnung hatten mit Gott. Jetzt muss ich mir mal kurz hier vorne den Stuhl leihen, euch das demonstrieren. Mich hat Anfang 2000, 2003 ein junger Mann angeschrieben aus Hannover. Ich kannte ihn nicht. Er sagte, ich habe 5 Leute hier angeschrieben in Deutschland. Peter Wenz war einer davon. Und er hat einfach geschildert, er war ein junger Baptist, war dann in Bad Gandersheim, so rund erneuert durch den Heiligen Geist, war ein feuriger Pastor. Und dann sagt er, nach einem Jahr ist seine Ehe zerbrochen, man hat ihn in der Gemeinde entlassen und er steht eigentlich völlig desillusioniert irgendwie im Leben, hat ein bisschen angefangen mit Trinken und dann hat er einfach gesagt, bitte helft mir. Niemand hat sich gemeldet außer mir. Ich kannte den nicht, habe gesagt, boah, kannst eine Woche bei uns einziehen. Meine Frau hat gesagt, boah, Risiko, den kennen wir ja gar nicht. Ich habe gesagt, egal, Gott hat zu mir gesagt, er zieht bei uns ein, also kommt. Ich habe so jeden Tag mit dem gesprochen, habe eine Therapiesitzung ihn geschickt zu einem professionellen Seelsorger. Und dann am Sonntag dachte ich, der reist ab, aber jetzt sagt er bleibt noch für den Gottesdienst. Und jetzt dachte ich, oh nein, bitte nicht für diesen Gottesdienst, weil Stadthalle Korntal, wo wir sonst Gottesdienste haben, war belegt. Jetzt mussten wir ausweichen nach Ditzingen. Das ist eine Halle, wo so 1200 Leute reingehen. So von den 350 kommen aber abends um 17 Uhr nicht alle. Jetzt kommen da irgendwie so 180 und die fühlen sich total verloren in dieser riesigen Halle. Und ich sagte, Gott, bitte nicht in diesem Gottesdienst. Und dann kam er, habe von vorne ein bisschen beobachtet. Keiner hat ihn begrüßt. Gibt es bei uns manches Mal eklige Angewohnheit, wenn man Leute einfach nicht begrüßt. Dem hat es gar nichts groß ausgemacht. Der saß in der letzten Reihe, ganze Gottesdienst so. Wo ich dachte, boah, das hat jetzt überlebt. Und sagt, Markus, komm, wir gehen. Und dann sagt er, kann ich noch ein bisschen sitzen bleiben? Ich sage, was ist los? Und dann sagt er, Micha, vom ersten Moment an, wo das Lobpreisteam angefangen hat zu spielen, hat sich der Himmel geöffnet. Ich habe eine Kraft gespürt in meinem ganzen Körper, eine Wärme, während du gepredigt hast. Es ist wie in mein Herz hinein. Und ich habe eine komplette Heilung erfahren und ich möchte einfach noch eine halbe Stunde hier sitzen bleiben. Der Markus ging nach Hause, hat mit seiner Frau wieder zusammengefunden. Sie haben mehr Kinder, als sie ursprünglich wollten, weil auch noch Zwillinge kamen. Ich habe die meisten der Kids gesegnet. Er hat eine fantastische Ehe, hat das beste Buch ever über Leiterschaft geschrieben, meine ich. Jetzt vor kurzem hat 3 Gemeinden gegründet und ist gerade dabei, die 4. in Esslingen unten zu gründen. 316 Stadtkirche Esslingen. Und das alles nur, weil er etwas erlebt hat, was wir in der Jahreslosung wiederfinden. Dort heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Ist er also auf diesem Stuhl gesessen ist und eine persönliche Begegnung mit Gott hat. Er hat sich alles rumgedreht in seinem Leben, alles rumgedreht. Und heute, wenn er irgendwo predigt oder auch in dem Buch, hat er im Vorwort geschrieben, Micha, ich danke dir so sehr. Und ich sage immer, Markus, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Gott selber hat etwas gemacht. Aber dann sagte er, doch Micha, du hast etwas gemacht. Du hast einen Raum geöffnet, wo Gott mir begegnen konnte. Wisst ihr, das ist unsere Aufgabe, dass wir einen Raum öffnen in unserem Leben, in der Gemeinde, wo Gott Menschen begegnen kann. Das können wir nicht tun, aber wir können in den Raum dafür öffnen. Der erste Punkt, acht Achtsamkeit. Habt ihr das schon mal gehört? Achtsamkeit, ein Begriff gerade in der Gesellschaft sehr verbreitet, bisschen verwandt mit Aufmerksamkeit, aber Achtsamkeit geht eigentlich noch tiefer. Vor kurzem war eine Reportage über so eine Mit-30erin, erfolgreiche Unternehmerin, und man hat die so einen Tag begleitet. Also müsst ihr euch vorstellen, so kurz nach 5 klingelt der Wecker. Dann natürlich alles gesund, bio, vegan. Und dann im Auto sagt Siri ihr schon über die Lautsprecher, was sie für einen Tagesablauf hat. Und dann kommt sie an in der Firma, alles ist durchgetaktet. In der Mittagspause hat sie Flüssignahrung, damit sie weiter telefonieren kann. Auch krass. Und dann Meeting an Meeting, und abends, wenn sie nach Hause geht, macht sie über ihr Autotelefon die Telefonate, die sie bisher nicht geschafft hat. Und da habe ich gedacht, es ist so 20.30 Uhr zu Hause, jetzt ist sie irgendwie bei sich. Nee, dann geht sie joggen, weil sie ja auch fit sein muss und gut aussehen möchte. Und dann telefoniert sie alle ihre Verwandten, weil man muss ja das auch so ab. Ja, erst die Mama, dann den Papa, dann die Tante, dann den Bruder. Voll gestresst. Und am Schluss noch 21 Uhr hat sie dann über das Telefon, hat sie quasi beim Joggen das Essen bestellt, das dann zu Hause an ihrer Tür war. Und während sie quasi geduscht hat, hat sie dann über Sprachsteuerung ihre Mikrowelle bedient. Das ist kein Witz. Und das Essen wurde vorbereitet. Und sie hat dann sich nachts bis circa 12:30 noch Gedanken gemacht für den nächsten Tag. Wow, tolles Leben, oder? Und der Reporter hat eine Frage gestellt, und zwar, dass sie gefragt, wann sind Sie denn eigentlich einmal bei sich? Jetzt denkt vielleicht mancher Mann unter uns, wie bei mir? Eine typische Frauenfrage. Ja, wann sind Sie denn mal bei sich? Oder dann ging es ja noch weiter, spüren Sie sich selber? Und liebe Männer, bis so vor 20 Jahren wusste ich auf die Frage überhaupt noch nichts zu antworten, wie mich selber spüren, was ist denn das? Fällt uns so schwer, bei mir selber zu sein, mich selber zu spüren. Wisst ihr, jede Zeit hat ihre enormen Herausforderungen, aber die Zeit, in der wir leben, mit der medialen Dauerbeschallung, auch mit dem Korrespondenzlevel, ja, vor kurzem hat ein Pastor von mir, ein Freund, gesagt, entweder bricht meine Korrespondenz zusammen oder ich habe mich dafür entschieden, meine Korrespondenz bricht zusammen. Schwierig in der Zeit, in der wir leben. Man ist nicht mehr ganz bei der Sache. Und ehrlich gesagt, das hat mich so gefreut, vor kurzem habe ich meine Frau dabei ertappt, weil das war früher immer meine Krankheit. Also meine Frau erzählt was und du sagst immer, klar Schatz, ja. Doch. Und jetzt sagt sie, was habe ich vorher noch mal gesagt, wann gehen wir ins Allgäu? Und ich so, Allgäu? Und vor kurzem habe ich etwas zu ihr gesagt, wir haben zusammen ein Zimmer gestrichen und ich sage, Schatz, was war jetzt noch mal wegen nächsten Sonntag? Wisst ihr, was sie gesagt hat? Wie? Nächsten Sonntag? Und ich denke, ja, diese Krankheit haben mittlerweile auch Frauen. Das ist gut. Achtsamkeit. Den gegenwärtigen Moment bewusst wahrzunehmen. 1. Mose 17, Vers 1. In der langen Geschichte von Abraham mit Gott sagt Gott zu Abraham, hör mal her, Abraham, ich bin Gott, der Allmächtige. Also zuerst mal, hör mal her, Abraham, ich bin kein Hans Wurst. Ich bin auch nicht so vergleichbar mit den vielen geschnitzten Göttern, die du noch zu Hause hast. Also ein Hethiter hatte er, geschnitzte Hausgötzen zu Hause. Und Gott sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Mach dir das zuerst mal bewusst. Und dann heißt es hier, lebe vor meinem Angesicht. Also mach dir bewusst, dass ich die ganze Zeit auf dich schaue, dass ich bei dir dabei bin. Luther übersetzt sogar noch besser, wandle mit mir, also lebenswandle. Lebenswandle mit mir, und jetzt kommt's, und sei ganz bei mir. Wow. Riesenherausforderung. Wisst ihr, wann immer ihr euch vornehmt, mal ganz mit Gott sein zu wollen, fangen dann auch manchmal eure Gedanken an zu spinnen, die macht sich selbstständig. Oder vor kurzem kam eine Mutter und sagt, Also unsere Kleine, die schläft wie ein Murmeltier. Und ich gehe dann raus, ich kann machen, was ich will. Ich kann sogar einen Cappuccino, der macht ja Lärm. Aber wenn ich anfange, leise zu beten, dann fängt das Kind an mit Schreien. Ist das nicht normal? Warum? Weil irgendjemand es verhindern möchte, dass wir Achtsamkeit haben, dass wir ganz bei Gott sind. Und deshalb, weil Mr. Dunkel, der Teufel, das weiß, wendet er immer und immer dieselbe Taktik an. Also möchte ich heute Morgen sagen, der Teufel ist gar nicht so schlau, wie er denkt. Der ist ziemlich doof. Also der hat gar nicht so viel drauf. Gott ist allmächtig. Der Teufel wendet immer schon seit so vielen Jahren die gleiche Taktik an, um Menschen fernzuhalten von dem, was ihnen eigentlich Kraft bringt. Also der Baum des Lebens, ja. Wow, Jesus selber im Paradies, von dem hätten sie nehmen können, ohne Ende. Und von allen anderen, aber dann gab es diesen einen, der hat sie angezogen, diese Ablenkung. Ablenkung ist die größte Strategie des Teufels. In Epheser 6, dort heißt es, ihr kennt ja die Waffenrüstung Gottes. Und dann sagt Paulus, und ihr kennt die Listen, sagt Luther, die Listen des Teufels. Wisst ihr, was für ein Wort im Griechischen dort steht? Dort heißt es Methodeia. Also wir kennen die Methoden des Teufels. Doch super. Wenn uns das die Bibel zuspricht, der ist gar nicht so hell, wie ihr denkt. Der ist beschränkt. Wir alle kennen die Methoden des Teufels. Die größte Methode ist nämlich Ablenkung. Und dann sagt er, es gibt Fürsten, Weltbeherrscher, Mächte, also verschiedene Kräfte, die auf euch einwirken. Macht euch keine Sorgen. Manchmal sind es nur Gott irgendwie Bodenpersonal vom Teufel, die Drecksarbeit machen müssen. Die sind alle böse. Und dann erinnert euch, heißt es hier von den feurigen Pfeilen des Bösen. Und wenn eine Stadt angegriffen wurde zu der Zeit, dann war die beliebteste irgendwie Strategie, dass man feurige Pfeile abgefeuert hat, irgendwohin in die Stadt, und die Leute sind dann hingelaufen und haben versucht, diese feurige Pfeile zu löschen, und währenddessen haben sie den Platz am Tor verlassen und die Feinde konnten einfach hinein in die Stadt. Und deshalb sagt Paulus, bleibt stehen, das ist alles nur Ablenkung. Die feurigen Pfeile sind alles nur Ablenkung. Ich war vor kurzem bei einem Ehepaar, beide so Ende 20, Anfang 30, 4 Kinder. Die wollen jetzt in jungem Alter mit 4 Kids nochmal eine mega Veränderung vornehmen in ihrem Dienst. Also was ganz Neues starten, eine neue Gemeinde gründen, und haben mich gebeten, zu einem Gespräch einfach mal da als Papa ein bisschen drauf zu schauen. Ich gehe dann hin. Und ich schaue mir die beiden an und ich sage, sag mal, ist ein Zug über euch hinweggefahren? Ihr seht aus, das ist ja furchtbar, was ist passiert? Und dann haben sie gesagt, ja, also heute Nachmittag, gleichzeitig ist die Waschmaschine kaputt gegangen und der Herd. Und dann sagt er, das ist doch nicht normal. Und ich habe gesagt, sag das mal ein bisschen lauter. Er sagt, das ist doch nicht normal. Ich habe gesagt, noch lauter. Und plötzlich kommt sie und er sagt, das ist doch nicht normal. Ein feuriger Pfeil, Waschmaschine, feuriger Pfeil, Herd. Und alle Aufmerksamkeit ist plötzlich auf den zwei E-Geräten. Und das Gespräch hättest du in die Tonne stecken können, weil die waren mit den Gedanken gar nicht mehr dabei. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Paulus sagt, wir haben Autorität, das Schild des Glaubens, wir können die Dämonchen besiegen, wir haben Autorität über sie, und das machen wir jetzt. Und dann habe ich gesagt, Herd auf, jetzt lege ich meine Hände rein und bete für den Herd. Gebetet, Herd geht. Und dann war ich voller Power, bin ich zur Waschmaschine. Da hat es leider nicht funktioniert. Seht ihr mal, was für ein unvollkommener Pastor ich bin. Aber wenigstens beim Herd hat es funktioniert, versteht ihr? und habe gesagt, wegen der Waschmaschine helfe ich euch Geld sammeln. Und notfalls zahle ich's, aber wir lassen nicht zu, dass diese zwei Dinge euch ablenken von der Berufung, die Gott für euer Leben hat. Schon mal gemerkt, wenn jemand sich bekehrt oder ganz frisch für Christus entscheidet, dann lerne ich ja oder wir lernen ja auch in der Ausbildung, in der theologischen Ausbildung, dass man möglichst schnell, also du entscheidest dich nachher um 11:30, dass man möglichst noch vor 12 das festmacht, dass man sagt, hey, komm, wir sprechen miteinander, wir machen eine richtige Übergabe und dann versuchen wir dich gleich zu integrieren. Und es ist nicht, weil wir irgendwie böse sind, sondern wir tun das, weil der da draußen böse ist. Wenn man entscheidet sich und dann am Montag, naja, was habe ich eigentlich gestern gemacht? Und am Dienstag, puh, ja, vielleicht war es doch nicht so dran. Und am Mittwoch weiß man schon immer, wo man im Gottesdienst war. Versteht ihr? Die Bibel sagt, dass jemand da ist, der uns ablenken möchte. Als wieder mal ein Mega-Statement herausgegeben wurde von Mose, lass mein Volk ziehen. Wow. Und der Pharao sagte, wie nochmal, kannst du mir das erläutern? Mose sagt, keine Erläuterung, lass mein Volk ziehen. Und dann murmelt er irgendwie, Pharao, okay, ja, dann mach halt. Und dann so fies, seht ihr mal, so fies sind die Mächte der Finsternis. Kaum ist der Mose draußen, sagt er zu seinen Angestellten Folgendes, erschwert den Sklaven die Arbeit, dann denken sie nicht mehr an dieses dumme Geschwätz, sagt die gute Nachricht. Also wenn dir im Gottesdienst was wichtig wird oder ein Ehepaar eine neue Entscheidung trifft, wir wollen uns wieder hingeben, dann kann ich dir garantieren, dass der Teufel anfängt zu murmeln, erschwert den Leuten die Arbeit. Dann denken sie nicht mehr an das dumme Geschwätz. Das heißt, das Wort Gottes, das prophetische Wort wird mit Füßen getreten und wird bezeichnet als dummes Geschwätz. Mose war schlau, er hat gesagt, wir halten daran fest, wenn Gott es gesagt hat, dann wird es so kommen. Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen in der Bild-Zeitung oder nur das Bild gesehen und mein Sohn hat gesagt, oh Papa, das ist ziemlich riskant, weil das ist ja ein Beispiel vom FC Bayern München. Darf man das überhaupt in der Predigt weitergeben als VfB Stuttgart-Fan? Und zwar, der FC Bayern München überlegt, dass er den Spielern hier so einen Knopf im Ohr, also implantiert, dauerhaft oder der so zum Klippen ist, dass der Trainer über das ganze Spiel hinweg Kommandos geben kann. Also Bernd hat ja früher auch gespielt, wenn mich mein Trainer auf der rechten Seite zu arg genervt hat und die ganze Zeit reingeschrien, sieben euch linken, sieben euch abgeben, sieben euch das, dann bin ich halt auf die Linke, dann habe ich ihn immer gehört. Das nervt einen Fußballer ohne Ende, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Kommandos auf dem Ohr hast. Und jetzt kriegen die einen Knopf im Ohr, dass die ganze Zeit hören. Wow, steht da, das ist die Taktik des Teufels, dass er dir so einen Knopf ins Ohr machen möchte. Aber ich möchte heute Morgen sagen, dein Platz im Ohr ist schon reserviert. Dort hat sich der Heilige Geist eingenistet bei deiner Wiedergeburt. Und der gibt dir die Kommandos. Und deshalb sagt der Paulus, reiß diesen Knopf, also nimm diesen Stecken des Treibers aus deinem Ohr und sagt, du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Ich reagiere ausschließlich auf die Befehle meines liebevollen Vaters im Himmel. Letzter Punkt. Geh in dein Zimmer. Punkt 3. Also nicht zur Bestrafung, geh in dein Zimmer, sondern als Ermutigung. Matthäus 6, Vers 6 könnt ihr selber zu Hause noch nachlesen. Dort sagt Jesus, also wenn du beten willst, und beten ist ja weitaus mehr, als dass man ein paar Worte zu Gott murmelt und dann sich gut dabei fühlt, sondern Gebet ist die tiefste Form der Gemeinschaft mit Gott, also connecting with God. Dann heißt es hier, dann geh in dein Zimmer. Geh in dein Zimmer. Und ich möchte dich fragen, für dieses Jahr, was ist dein Zimmer oder was ist dein Stuhl, dein Sessel, der nur dir gehört? Weil dann heißt es weiter in diesem Vers, und dann schließt die Tür hinter dir zu. Ist das so klein, unsere Kinder auch waren, sobald sie laufen konnten, haben wir die Zimmertür dann ein bisschen angelehnt bei ihnen, aber wir sind niemals, niemals in ihr Zimmer, ohne dass wir vorher angeklopft haben. Wir wollten von Anfang an, dass sie wissen, wir haben Respekt vor ihrem Raum. Umkehrschluss war, wenn ich später in meinem Raum, in meinem Büro Bibel gelesen habe, dann haben sie so angeklopft, reingeguckt, ach, der liest gerade Bibeln, dann sind sie wieder raus und haben mich auch in Ruhe gelassen eine Zeit lang. Wir haben ihnen Respekt beigebracht, das ist ihr Raum. Hey, der Teufel ist nicht so nett, der klopft auch nicht an. Wenn du in dein Zimmer gehst und sagst, jetzt möchte ich wie der Markus eine Begegnung mit dir, Herr, dann musst du im Unsichtbaren die Türen zumachen und sagen, das ist mein Stuhl, das ist mein Raum, das sind meine Gedanken, das ist mein Herz und da hat niemand was darin zu suchen. Vor kurzem ein Kind ins Bett gebracht und ich habe dann gesagt, soll ich noch für dich beten? Und er sagt, nee, mach ich Leine. Okay, machst du Leine. Und hat sie eben dieses Gebet, mein Herz ist klein, kennt ihr ja. Und hat die gebeten, mein Herz ist klein, soll niemand drin wohnen, Amen. Und ich stand so und habe gedacht, hey, was für ein geniales Gebet. Da kann doch nicht jeder drin wohnen. Ich habe gesagt, aber Jesus schon. Aber sonst soll da niemand drin wohnen. Hey, das ist mein Ort, mein Zimmer. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir belohnen. Und hier vielleicht noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Anmerkung. Mein Vater, der ins Verborgene sieht. Weißt du, nicht jedes Mal, wenn ich diesen Ort, diesen Stuhl bei mir, ist das ein Sofa, aufsuche, alle Mächte der Finsternis hinauswerfe, dann fühle ich etwas mega Starkes. Aber es geht nicht darum, was wir fühlen, sondern der Vater hat gesagt, es wird eine Belohnung haben, egal ob du das spürst, ob du das fühlst oder nicht. Es wird eine Belohnung haben. Such diesen Ort, diesen Platz, diesen Raum. Ich glaube, wenn wir das erleben wollen, was es in der Jahreslosung heißt, du bist ein Gott, der mich sieht, dann müssen wir immer wieder diese Orte suchen und auch in diesem Bewusstsein leben, dass Gott an den Orten, an denen wir Platz nehmen oder wo wir sind, uns ganz tief persönlich begegnen kann. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen, aber noch eine erzähle ich. Bei uns vielleicht vor einem halben Jahr nach dem Gottesdienst sitzt vorne in der zweiten Reihe, man merkt es so vom Aussehen, ein bisschen ein Mann mit Migrationshintergrund. Und der sitzt die ganze Zeit so, oh, oh. Und dann sind ein paar zu ihm her und sagen, ist dir schlecht oder irgendwas los? Oh, ganze Zeit. Dann sage ich, jetzt ist bald schon 13:30, magst du aufstehen? Ich war dann als letzter noch da. Sagt er, bitte nicht. Ganze Zeit. Und ich mache es kurz. Er ist verheiratet mit einer Frau, die früher mal in unserer Gemeinde war, dann vom Glauben abgekommen ist, jetzt wieder zurückkam und hat ihn mitgebracht und er hat eigentlich einen muslimischen Hintergrund und irgendwann gegen 13:30 sagt er, hier ist etwas, das ist stärker als ich kann nicht aufstehen. Und Jeshua erklärt mir gerade das ganze Evangelium. Also Jesus erklärt ihm als Muslim gerade das gesamte Evangelium. Ich habe zum Hausmeister gesagt, heute müssen wir einfach ein bisschen draufzahlen, das kann noch länger gehen, das ganze Evangelium erklärt. Hey, der Typ hat nach einem Jahr, obwohl er einen ganz anderen Hintergrund hat, hat eine Bible Talk, also eine Bibelforschergruppe aufgemacht. Der hat so ein Verständnis im Wort Gottes. Und er sagt auch ständig, vielen Dank, was ihr getan habt. Und ich sage immer, ich habe doch gar nichts getan. Und er sagt, aber ihr habt einen Raum geschaffen, wo Gott mir persönlich begegnen konnte. Und da möchte ich euch ermutigen, möchte dich fragen, diese Frau Hagar, 1. Mose 16, Vers 13 in dieser Jahreslosung, wird er das sicher noch öfters betrachten. Nur ein Gedanke mal reinwerfen, es war ja eine ägyptische Frau. Die war ja außerhalb von diesem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. War sehr interessant. Und sie flieht in die Wüste und Gott spricht zu ihr. Wisst ihr, manches Mal ist Flucht auch nicht das Allerschlechteste. Wenn wir einfach flüchten, wenn wir einfach uns zurückziehen und sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche eine Begegnung mit Gott. Von Yonggi Cho, dem Pastor der größten Gemeinde der Welt in Südkorea, wird die Anekdote mal erzählt, dass eines Morgens der Präsident von Korea angerufen hat und gesagt, ich brauche irgendeinen Rat, ich muss gerne Herrn oder Bruder Joe sprechen. Und seine Sekretärin sagte, oh, der betet gerade. Ja, dann stören Sie ihn. Dann ist die reingegangen und hat gesagt, ich bete, bitte draußen bleiben. Aber hier der Präsident von Südkorea ruft gerade an. Er hat gesagt, er muss warten, ich habe gerade ein Meeting mit dem Präsidenten aller Präsidenten. Lass mich nicht stören. Ich habe mich so beeindruckt. Ja. Es gibt nichts Kostbareres. Und ich möchte uns einfach einladen, ihr könnt gerne kommen, schon vom Worship-Team. Manchmal sagt man ja bei einem sogenannten Aufruf, dass man auch gerne aufsteht und irgendwas demonstriert, aber vielleicht können wir es beim ersten Lied so machen, ja, dass wir sagen, ich setze mich ganz bewusst dort, wo ich bin, hin und nehme den Raum ein, den Ort, den Stuhl für 2023, der mir gehört. Nehme das wieder ganz speziell für mich ein. Ja, meine Gedanken, mein Herz, mein Ort. Und ich möchte wirklich, dass es auch ein Ort ist, wo Gott mir persönlich begegnen kann. Und wenn Gott es mit dieser Frau tun kann, die eigentlich vor ihm davon rennt, dann kann er es auch mit dir tun. Ja, dann erwischt er dich auch in diesem Jahr. Das möchte ich dir zusprechen. Gott ist ein Gott, der dich und mich sieht. Amen.
Mm-hmm.